Herzlich willkommen zur 24. Folge von Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den Handball-Rekordmeister THW Kiel, aber blicken auch immer wieder über den Tellerrand hinaus. Wir, das sind meine Kollegin Corinna Kirn und ich, Tamo Schwarz. Hallo Corinna.
Hallo Tamo.
Wir stecken jetzt gerade mitten in einem dieser ganz berüchtigten Oktober. Dieses Mal ein wirklicher Marathonmonat mit 9 Spielen des THW Kiel in 27 Tagen. Und jetzt gerade sind wir mittendrin in so einem Turn mit 4 Partien in 9 Tagen, was natürlich in erster Linie nicht uns anstrengt, sondern die Spieler des THW Kiel. Wirklich ein irrer Monat. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal mitten rein in den
Zebra-Formcheck.
Corinna, wie bewertest du denn die aktuelle Form der Zebras seit unserer letzten Aufnahme?
Wenn man es jetzt mal so ganz vereinfacht runterbricht, war ja von allem so ein bisschen was dabei. Und wenn man so will, kann man es auch als ordentlichen Wellengang beim THW Kiel bezeichnen. Da waren Überraschungen dabei, wie zum Beispiel der Auswärtssieg gegen Magdeburg. Dann ja, das Spiel gegen Stuttgart, was erst gar nicht so gut anlief, was wirklich auch echt ein Kraftakt war. Da war wirklich gefühlt alles dabei, aber man sieht, dass es wirklich ein Kampf gegen die Leere ist bei den Zebras und dass da jetzt so langsam so leichte Einbrüche irgendwie zu sehen sind, meiner Meinung nach.
Man muss sagen, aber der Auftritt in Magdeburg war natürlich auch ein richtig, richtig guter Ausschlag nach oben, also fast schon eine Leistungsexplosion. Ich fand, das war wirklich ein tolles Spiel, wo die Kieler ihre Erschöpfung abschütteln konnten, wo taktische Dinge gut geklappt haben. Andy Wolf mit 14 Paraden und Emil Madsen mit 9 Toren haben da auch herausgeragt.
Ja, das sah so leicht aus. Das sah wirklich total leicht aus. Und deswegen war es auch überraschend, jetzt am Wochenende eben das Spiel gegen Stuttgart zu sehen, wo du wirklich gesehen hast, da konnte auch ein Andy Wolf, der kam nicht so ins Spiel rein. Emil Madsen, der sich schwer getan hat. Dementsprechend stehen da schon echt auch, wenn man jetzt die beiden Spiele irgendwie sich rauspickt, 2 Spiele gegenüber, wo du siehst, was möglich ist und wie es aber auch aussieht, wenn wirklich die Spieler nicht ganz auf der Höhe sind.
In Magdeburg haben die Spieler davon gesprochen hinterher, dass so ein Spiel auch beflügeln kann. Und unmittelbar danach war es dann mit dem Beflügeltsein auch schon ein bisschen vorbei, denn dann kam ja die Niederlage gegen die MT Melsung zu Hause mit 21-25. Was natürlich dann gleich wieder ein Dämpfer war, denn zu dem frühen Zeitpunkt in der Saison 4 Minuspunkte, das ist schon ganz schöner Ballast, denn man kann ja auch nicht davon ausgehen, dass jetzt alle Spiele gewonnen werden. Es kommen ja auch noch viele harte Gegner, Spitzenspiele. Wie du schon sagst, das ist ein ganz schönes Auf und Ab und so wie es aussieht, ist ja in der verletzten Situation auch vorerst zumindest keine Besserung in Sicht. Es fehlen immer noch 3 Rückraumspieler und das merkt man jetzt. Also die Kräfte schwinden und mit den Kräften dann eben manchmal auch die spielerische Leichtigkeit.
Ich habe mir jetzt aber noch die Mühe gemacht und habe in die vergangene Saison geguckt, wie es denn da aussah nach dem 5. Spieltag und da standen auch 4 Minuspunkte beim THW Kiel. Was sagt uns das jetzt mit der dezimierten Kadersituation? Sieht es genauso aus, ist aber trotzdem noch weit weg von dem Ziel, also wenn man es jetzt mal wirklich so ganz vereinfacht sagt, von dem Ziel, das sie sich gesteckt haben zum Saisonstart.
Vielleicht noch ein bisschen zu früh und vielleicht kann man auch sagen, dass natürlich ins Gewicht fällt, dass wichtige Spieler fehlen und insbesondere mit Nikola Bilic, der im Oktober jetzt irgendwann hoffentlich zurückkehren wird und Elias Ellefsen Aschipa Goethe auch 2 Spielmacher, die natürlich auch Schlüsselstellen bekleiden in dem taktischen Gefüge. Vielleicht gibt es ja aber auch Hoffnung, dass mit dem Sieg in Magdeburg natürlich auch so ein richtiges Highlight dabei war. Ich habe jetzt nicht mehr so genau in Erinnerung die Spielfolge aus der letzten Saison, aber ja, das sorgt eben auch für so einen positiven Ausschlag. Darum würde ich das gar nicht so schwarz malen wollen.
Nee, würde ich auch nicht. Also um nochmal auf die Spielfolge vielleicht vom letzten, ja, wenn dich das interessiert oder wenn das die Zuhörer auch interessiert. Da haben wir gegen Balingen gespielt, Gummersbach und Wetzlar, die haben wir gewonnen. Und dann gegen die SG Flensburg und Melsung eben dann verloren. Also kann man schon vergleichbar
immer
irgendwie
wieder
jetzt
Melsung
sehen. Immer wieder Melsung, ja.
Und ich erinnere mich auch noch an das Spitzenspiel, das Nordderby gegen Flensburg. Ja, solche Spiele sind dann eben manchmal dabei. Magdeburg war zum Glück jetzt kein Rückschlag. Das heißt, die Mannschaft hat auch ohne die Spieler, die fehlen, schon unter Beweis gestellt, dass es geht. Aber 4 Minuspunkte sind am Ende 4 Minuspunkte. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und man muss ja irgendwie auch Daumen drücken, dass es dann wirklich dabei bleibt, dass Nikola Bilic dann irgendwann im Oktober jetzt zeitnah auch wieder aufs Feld zurückkehren kann. Mein Gefühl sagt mir, dass es bei Schipa Goethe noch etwas länger dauern wird. Bei Nikola Bilic, wie gesagt, Oktober. Bei Harald Reinkind ist es ja ziemlich klar, erst der Februar. Also ja, es ist ein bisschen Licht am Horizont zu sehen, aber auch noch nicht so richtig strahlender Sonnenschein, würde ich sagen.
Ja, auch wenn wir es ja immer wieder wiederholen, aber sie fehlen einfach. Sie fehlen einfach im Rückraum und da fehlt einfach auch dann vielleicht in manchen Momenten dann diese Frische oder diese Schlüsselmomente, die du vielleicht durch andere Spieler dann eben hast.
Aber die, die da sind und die, die spielen, machen auch vieles richtig.
Absolut.
Und das ist vielleicht die Überleitung zur nächsten Rubrik, nämlich das
Zebra des Monats.
Wen hast du denn dieses Mal auserkoren zum Zebra des Monats?
Ich habe für mich Erik Johansson rausgesucht. Die letzten Male hast du ihn zu Recht ausgewählt. Ich sehe ihn einfach als den stillen Verwandler, den stillen, der es einfach macht, der es einfach, sagen wir mal, auf die Platte bringt. Im Zusammenspiel mit Emil Madsen finde ich es nach wie vor super genial. Man schaut den beiden sehr, sehr gerne zu. Ja, deswegen würde es mich jetzt auch mal interessieren, wen du.
Ja, ich könnte da sogar mitgehen. Ich habe jetzt auch noch das Stuttgart-Spiel vor Augen, wo er eine schlechte Wurfquote hatte. Viele Fehlversuche, viele Pfostentreffer, wo auch Anspieler an den Kreis nicht ihr Ziel gefunden haben. Und trotzdem war er für mich Symbol für diese Maloche, die im Moment eben im Kieler Spiel auch wichtig ist, dieses Arbeiten und sich reinknien und nicht aufstecken. Das verkörpert er. Ich habe mich dann am Ende so beim Rekapitulieren der Partien seit unserer letzten Aufnahme doch für Emil Madsen entschieden, weil ich es wirklich unglaublich finde, wie der in seiner ersten Saison in der Handball-Bundesliga, und das ist einfach ein Kulturschock, den Spieler, die vorher noch nie in der Bundesliga gespielt haben, oft erleiden, wie der sich verkauft, wie der mit dieser Coolness oder Street Credibility, wie ich es am Anfang mal genannt habe, wie der Leistungen bringt, als sei er schon immer da gewesen. Also finde ich wirklich bemerkenswert. Der hat in den ersten 6 Spielen insgesamt für den THW 47 Tore geworfen, muss man sich mal vorstellen, ist in der Bundesliga mit 38 Toren in den Top 3, hat 10 Tore gegen die Löwen geworfen und 3x9 gegen Göppingen, Magdeburg und den HSV in einem K.O.-Pokalspiel. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ein Kieler Neuzugang das letzte Mal so eingeschlagen ist. Hat sich auch noch so still und heimlich zum 7-Meter-Schützen emporgearbeitet, was ja am Anfang der Saison mal Benze Imre eher so ein bisschen ausgefüllt hat. Wir haben Magnus Landin, der das auch oft schon gemacht hat und der hinter Niklas Ekberg in den vergangenen Saisons oft so zweiter Schütze war. Also ich finde, Emil Madsen hat es verdient, zum ersten Mal zum Zebra des Monats gekürt zu werden.
Ich bin ja schon in den vergangenen Spielen auch so eine Art Fan von seiner Art und Weise, wie er spielt, wie er auftritt. Wir sitzen ja im Heimspiel immer dann ja dann auch hinterm Tor und sehen das ja auch, wie er dann die 7 Meter dann einfach wirft, wie er sich da hinstellt und einfach in sein Gesicht dabei zu blicken, das ist schon irgendwie.
Verzieht keine Miene,
ja. Und jedes Mal bemerkenswert. Und du hast gerade eben auch schon Benze Imre angesprochen gehabt, den würde ich gern trotzdem noch mit in den Topf reinwerfen, weil er mich am Samstag, finde ich, mit seiner Spielweise echt überzeugt hat und auf eine Art habe ich mich mit ihm gefreut. Ich habe danach mit ihm auch nochmal gesprochen und es scheint irgendwie der Knoten bei ihm geplatzt zu sein. Und es war sein Spiel und das meinte ja auch Philipp Jiecher am Ende. Er hat sich wirklich sehr gefreut, auch für ihn, dass er dieses Spiel so gut machen konnte. Und dementsprechend würde ich ihn gerne auch nochmal da ein bisschen mit erwähnen.
Wobei ich gar nicht so genau weiß, ob da ein Knoten in seinem Spiel war. Man hatte ja einfach den Eindruck, dass sich offensichtlich Lukas Zerbe im Training vielleicht ein bisschen besser präsentiert und darum den Vorzug bekommen hat. Ja, der ein oder andere Fehlwurf war, glaube ich, auch bei Benze Imre schon mal dabei, aber das war wirklich, und er war dann auch zur Stelle, als Emil Madsen beim 7 Meter nicht getroffen hatte und dann eben ein neuer Schütze gesucht
genau
wurde.
Genau, das meinte ich dann eben ja, auch genau. damit. Genau, dass er da dann wirklich sein Spiel irgendwie hatte am Samstag und das war schön zu sehen.
Gut, kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Das ist in diesem Fall die
Gerüchteküche.
Wobei ich gleich eigentlich ein bisschen die Hoffnung dämpfen möchte, denn so viele Gerüchte können wir eigentlich gar nicht präsentieren.
Schade, jetzt dachte ich, du hast schon totale News und Neuigkeiten zu dem Thema, zur berühmten jetzt Torwartfrage, die ja nach wie vor noch ungeklärt ist. Ich hatte das Thema ja auch so ein bisschen aufgegriffen gehabt, schon zu Beginn der Saison, wo es darum ging, okay, 3 sind offenbar einer zu viel, das hatte auch Geschäftsführer Viktor Szilagyi ja auch nochmal gesagt. Das Ziel ist es nicht, mit 3 Torhütern durch die Saison zu gehen. Und zu dem Zeitpunkt war ja Tomasz Mürk war noch verletzt. Jetzt ist er wieder zurück. Und jetzt ist diese Frage wieder aufgekommen.
Ist die Frage aufgekommen, aber ich finde, so häppchenweise kommen wir der Wahrheit auch schon ein bisschen näher, denn man kann jetzt mit Fug und Recht behaupten, dass Samir Belhassen derjenige ist, der sozusagen, das klingt immer so negativ, aber der aufs Abstellgleis geschoben wird. Viktor Szilagyi hat auch im Gespräch am Sonnabend nochmal gesagt, ja, es ist offensichtlich, jetzt seit seiner Rückkehr nach der Verletzung kommt Tomasz Mürk wieder ins Spiel, hat ein tolles Spiel gemacht in Hamburg im Pokal. Jetzt gegen Stuttgart war es auch so, da kam Mürk war rein und danach aber dann nicht Belhassen, sondern kam Wolf zurück. Also Belhassen hat in den 6 Spielen, die er bisher dabei war oder die der THW überhaupt ja erst absolviert hat in dieser Saison, insgesamt nur 7 Minuten gespielt. Das ist nicht viel, das war auch am Anfang, als Tomasz Mürk noch gar nicht da war und seitdem Mürk wieder da ist, sitzt Belhassen zwar mit auf der Bank, weil ja die Plätze durch die vielen Verletzten im Moment auch frei sind, aber ich glaube, man muss davon ausgehen, dass Samir Belhassen den Verein noch in dieser Saison verlassen wird, sofern sich denn ein interessierter anderer Verein findet. Ich habe meine Fühler auch mal nach Frankreich.
Das wollte ich nämlich gerade mal fragen, ja, gibt es da überhaupt einen neuen Kenntnisstand?
Ich habe meine Fühler nach Frankreich ausgestreckt und auch mal bei einem geschätzten Kollegen bei der L'Equipe nachgefragt, aber in Frankreich ist da im Moment so ein bisschen stillruhter See, da ist nichts zu vernehmen, aber so eine Saison ist lang und ohne, dass man das jemandem wünscht, aber irgendwo verletzt sich vielleicht ein Torwart oder es gibt irgendeine andere Konstellation, genauso wie es ja beim THW auch war, als Samir Belhassen geholt wurde, da war Vincent Gérard verletzt und Belhassen war dann derjenige, der eingesprungen ist und das ja auch toll gemacht hat und durch seine Zeit beim THW in der Nationalmannschaft im Aufwind war, Europameister geworden ist, also das wird ihm ja vielleicht jetzt im positivsten Sinne wieder passieren und auf jeden Fall wünsche ich Samir Belhassen alles Gute. Das war jetzt ein cooler Typ.
Ich ihm auf jeden Fall auch. Ich hatte, wie gesagt, die Möglichkeit, mit ihm einmal zu sprechen und ich sehe auch da, dass er mit sehr viel Dankbarkeit auf diese Zeit zurückblickt. Egal, wie früh er jetzt quasi in der Saison jetzt auch ausscheiden wird, wenn es denn so ist. Und ich denke, das zeichnet ihn auch nochmal aus, dass er wirklich sagt, das war sein Ziel. Der THW Kiel ist für ihn einer der größten Vereine und dass er da einfach mit Dankbarkeit gegenübersteht.
Dann kommen wir zur berühmten
Glaskugel.
Und in der Glaskugel wagen wir dieses Mal eine Prognose, denn in dieser Woche beginnt die European League.
Ganz genau. Dienstag diese Woche trifft der THW Kiel auf Torrelavega aus Nordspanien. Das ist ein relativ junger Verein, 2002 gegründet, beziehungsweise aus 2 bestehenden Vereinen haben sich zusammengeschlossen. Und so viel gibt es eigentlich noch gar nicht über den Verein, weil der THW Kiel hat bisher noch nicht gegen Torrelavega gespielt. Ist tatsächlich die große Unbekannte jetzt in der Gruppenphase und ist auch ein Verein, der relativ schnell von der 2. Liga dann in die 1. Liga aufgestiegen ist, vor 3 Jahren. Dementsprechend auch da schwer einzuschätzen. Wie siehst du das?
Ja, es ist mit Sicherheit der Underdog in der Gruppe. Sie sind einer von zwei Debütanten in der European League, die wirklich auch noch nie irgendwo europäisch mitgespielt haben. Und die hätten im Normalfall wahrscheinlich auch gar nicht europäisch mitgespielt in dieser Saison. Die sind am Ende nämlich in der spanischen Liga Asobal Elfter nur geworden, sind aber in die European League gekommen, weil sie es ins Pokalfinale geschafft haben. Da haben sie dann zwar mit 23 zu 36 eine üble Klatsche gegen den FC Barcelona bekommen, aber haben sich für die European League qualifiziert. Man kann vielleicht einen Namen herausheben und das ist der Linksaußen, Angel Fernandez, der sowohl in seinen 3 Jahren in Kielce als auch in einem Jahr in Barcelona schon gegen den THW gespielt hat. Der ist mit Barcelona Champions League-Sieger geworden, der war mit Spanien 2-mal Europameister, hat Olympia-Bronze geholt, hat schon 123 Länderspiele. Das ist vielleicht so der größte Name bei Torrelavega. Mir geht's ehrlich gesagt aber auch so, dass ich mich erstmal dran gewöhnen muss, dass wir hier gar nicht über die Champions League sprechen, so wie sonst immer. Das ist etwas, was auch in letzter Zeit Spieler öfter mal so in einem Nebensatz erwähnt haben, wenn man gesprochen hat oder mal nachgefragt hat, Mensch, nächste Woche geht's ja auch los. Dann kommen so Sätze wie, ja, natürlich wollen wir wieder in die Champions League, ja, natürlich wollen wir eigentlich immer Champions League spielen, das ist unser Anspruch. Aber ich finde, Rune Dahmke hat das mir gegenüber auf den Punkt gebracht oder hat das sehr gut runtergebrochen. Der hat nämlich gesagt, das ist jetzt unsere europäische Chance und da haben wir auch eine Verantwortung, die wollen wir nutzen. Also es herrscht auf jeden Fall beim THW Kiel so eine Stimmung, dass man diesen Wettbewerb überhaupt nicht auf die leichte Schulter nehmen möchte oder irgendwie kleinreden oder verniedlichen, sondern das ist nicht die Champions League, aber es ist trotzdem ein europäischer Wettbewerb und man darf aber trotzdem auch sagen, dass es schwerere Vorrundengruppen gibt als die des THW Kiel. Vojvodina ist dabei, das ist der Club, wo der ehemalige Kieler Marco Vujin Vizepräsident ist. Das macht es auch zu einem schönen bunten Wiedersehen. Stärkster Gegner ist mit Sicherheit RK Nexe, der kroatische Vizemeister, die seit 2008 eigentlich immer im EHF Cup oder jetzt in der European League, wie sie jetzt heißt, dabei sind, die aber auch den einen oder anderen Spieler abgeben mussten. Also ja, das ist mit Sicherheit nicht die schillerndste Gruppe. So wurde die Auslosung beim THW Kiel auch aufgenommen. Ich glaube aber schon in der sogenannten Hauptrunde danach, wenn, was ja schon feststeht, wenn die Gegner dann Vardar Skopje oder FC Porto oder MT Melsungen heißen werden, da kommt schon so ein bisschen mehr Feuer ins Geschäft.
Ich bin da ganz bei dir und tatsächlich habe ich auch den Eindruck gehabt mit Patrick Winczek, der dann auch am Samstag sagte, naja, aber das bringt auch einen gewissen Reiz mit sich, wenn du eben auf Gegner triffst, die du halt noch nicht kennst. Und das Gleiche sagte auch, oder Ähnliches sagte eben auch Philipp Jiecher, der sagte auch, ja, das sind halt einfach dann Spielsysteme, Spielweisen, die du jetzt kennenlernst, von denen du vorher halt eben noch nicht so die Ahnung hattest, ne? Und das ist halt eben ein gewisser Reiz, dass du das eben auch kennenlernst und anders oder neu gefordert wirst.
Und bei diesen Vereinen werden auch mit Sicherheit hier und da Spieler auftauchen, die alte Bekannte sind. Also zum Beispiel der Kapitän von Nexe ist jetzt Krisimir Kosina, der war vorher in Göppingen. Das sind auch zum Teil gestandene Bundesligaspieler, die zum Teil eben dann wieder in ihre Heimat zurückgegangen sind. Und
er hat auch bei der SG gespielt und bei den Füchsen, also von daher.
Genau. Also ich würde sagen, das ist eine Gruppe, die der THW auf jeden Fall gewinnen muss und auch gewinnen wird, um dann als Gruppensieger in die Hauptrunde einzuziehen. Ich finde auch, das ist eine Gruppe, die, wie gesagt, nicht so sehr schillert wie vielleicht die eine oder andere. Wenn man sieht, die, ich nenne es jetzt mal Partnergruppe, mit der man dann zusammengefügt wird in der Hauptrunde, wenn man sieht, dass da Vardar Skopje und der FC Porto drin sind, die beide eine große Champions League-Vergangenheit haben, dann ist das natürlich schon, sind das andere Kaliber einfach als jetzt die THW-Gegner. Aber ja, Prognose meiner Meinung nach, Gruppensieg ohne Niederlage, würde ich sagen.
Da gehe ich mit dir mit. Also das, ich meine, der THW ist ja wirklich jetzt auch verwöhnt, was so Champions League-Erfahrungen angeht. Dementsprechend ist es eigentlich jetzt echt ein Muss und Pflicht irgendwo, ohne da jetzt irgendwie zu viel Druck aufzubauen. Aber ich denke, das stecken die sich auch selber als Ziel.
Ja, da gehe ich auch fest von aus. Kommen wir auch schon zum Ausblick. Wir nehmen unsere nächste Folge am 12. November auf und bis dahin sind schon wieder 8 Spiele. Das ist ein ganz schöner Ritt. Der Wahnsinn geht irgendwie weiter. 4-mal European League, 4-mal Handball-Bundesliga, 3-mal zu Hause, 5-mal auswärts. Kommt einiges auf uns zu, ne?
Da kommt wirklich einiges auf uns zu und ja, vor allem mit Auswärtsspielen, wo du dann natürlich auch jetzt schön die Reisen auch schon planen darfst und auch da einige Kilometer zurücklegen wirst.
Mein Flug nach Belgrad ist schon gebucht, dann geht es mit dem Mietwagen weiter nach Novi Sad am 15. Oktober. Das ist mal die erste Auswärtsreise in der European League und dann geht's weiter. Weiter, immer weiter, hat Oliver Kahn mal gesagt. Und,
weiter, immer weiter.
Das gilt jetzt im Moment auch für den THW Kiel.
Ja, und vor der nächsten Folge steht dann auch schon am 13. November das Pokal-Achtelfinale gegen Magdeburg an. Also das darf auch nicht außer Acht gelassen werden. Dementsprechend einiges auf dem Plan für den THW Kiel.
Genau, nach der nächsten Folge.
Nach der, meinst stimmt. Du,
nach
nicht vor,
also
sondern
ein
nach.
Tag nach der nächsten Folge, genau, das Pokallos hat den THW hart getroffen, ist immerhin ein Heimspiel gegen den SC Magdeburg, aber es gibt da durchaus leichtere Gegner.
Losfee Steffen Baumgart war nicht.
Hat's, wie sagte Viktor Szilagyi, hat fast alles falsch
fast
gemacht.
Alles
immerhin
falsch
ist
gemacht.
Es ein
stimmt,
Heimspiel,
ja.
Hat fast alles falsch gemacht. Ansonsten, wer nicht genug kriegen kann vom THW Kiel und von uns und den Kieler Nachrichten, der kann unseren Newsletter abonnieren, das THW-Update schwarz auf weiß, das erscheint jeden Donnerstag.
Und wer Wünsche oder Anmerkungen hat, darf sich natürlich gerne jederzeit über unsere Mailadresse an uns wenden, an sportredaktion@kieler-nachrichten.de. Und von meiner Seite aus würde ich sagen, war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum 12. November dann.
Tschüss. Tschüss.